Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic-Center Nürnberg.
Es ist Dienstag, der 1. Dezember, und hier ist wie jeden Dienstag der DocPod mit Lisa.
Hallo. Und Doc Falk.
Ja, das bin ich. Hallo. Wir haben viel zu bereden, Lisa.
Ja.
Eine ganze Menge haben
wir zu bereden.
Fangen wir an.
Also zum einen besprechen wir heute drei Sachen.
Zum einen besprechen wir drei Sachen. Das geht jetzt wieder gut los heute.
Und zum anderen. Also heute besprechen wir die Sachen an, die wir ja in den Videos immer zu hören bekommen.
Hammer, oder?
Ein paar Statements. Ja, es ist ziemlich schade, dass so darauf reagiert wird. Und wir versuchen mit ein paar Statements aufzuräumen und uns ja so objektiv wie möglich darüber zu äußern, weil ja durch die Kommentare reagiert man ja ein bisschen emotionsvoll, sage ich jetzt mal. Und wir klären das halt in diesem Gespräch jetzt. Dann noch die neuen Corona-Beschränkungen, die seit heute gelten, und die Ausgangsbeschränkungen für Nürnberg. Das sind drei wichtige Sachen und drei Sachen, ja, die nicht so angenehm sind.
Nein, fangen wir doch gleich mit unserem YouTube-Kanal an. Hey, wie lange machen wir das jetzt?
Zwei Jahre fast, genau.
Über zwei Jahre.
Über
Im September
Jahre,
waren es, glaube ich, zwei Jahre. Ne?
Und jetzt die letzten sechs Monate ist der Kanal etwas explodiert. Und ja, seitdem bekommen wir auch, wie gesagt, schon nicht so schöne Kommentare auch.
Nennen wir es mal Gegenwind, aber tatsächlich unsachlichen Gegenwind. Ich habe, fang doch mal an. Ich glaube, du hast ein bisschen was rausgesucht,
genau.
Wo du einfach mal, einfach mal loslegen willst.
Genau, besonders zum letzten Video. Es ging ja über das Thema Corona-Impfung.
Ja.
Welche Corona-Impfung es tatsächlich gerade gibt im mRNA-Impfstoff und so weiter. Und natürlich gibt es da viele Impfgegner und auch Leute, denen das Thema nicht so passt. Und ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, und zwar...
Wollen wir erst noch mal kurz über die Art und Weise sprechen, wie uns da begegnet wird?
Ja, also wie ich ja schon erwähnt habe, leider nicht so konstruktiv. Es wird in ziemlichen Ausdrücken gesprochen, und es ist halt einfach nicht schön. Und wir geben uns sehr viel Mühe, das Ganze so objektiv wie möglich und an Studien auch zu belegen. Und wenn dann man halt so Kommentare dann kommen, dann ist es halt einfach nicht schön. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
So ist das. Da wird also zum Teil echt beschimpft und irgendwie mein Abschluss wird oft in Frage gestellt. Das finde ich immer ganz lustig.
Ja. Ich habe ein paar Fragen dazu auch noch mitgebracht zu deinem Abschluss. Aber das Ganze später. Ich würde jetzt mal anfangen. Ich will jetzt mal anfangen, die Fragen, die vielleicht noch ein bisschen offen sind, die vielleicht einfach nicht geklärt sind und die man dann auch aus dem Weg räumen kann. Also Thema Impfschäden wird sehr, sehr, sehr oft angesprochen. Einfach mal deine objektive Meinung, ohne Emotionen, ohne alles. Einfach deine objektive Meinung und dazu auch noch die Info. Impfschäden sind nicht offiziell bestätigt, da die durch jahrelange Instanzen gehen müssen. Was sagst du dazu?
Also Punkt 1, eine objektive Meinung gibt's ja dazu gar nicht. Ne?
Du weißt, was ich meine.
Die Faktenlage.
Genau.
Wir haben uns damit relativ stark beschäftigt. Also der Professor Breuer und ich, wir haben ja dieses Buch geschrieben, wo es auch um das Thema Impfschäden geht. Und es gibt faktisch keine Impfschäden. Es gibt Nebenwirkungen von Impfungen, klar. Jede Impfung hat eine Nebenwirkung und jede Medizin hat eine Nebenwirkung. Aber Impfschäden, wie man sich das jetzt vorstellen würde, dass wirklich man impft und dann kommt es zu irgendeiner krassen Krankheit oder so, das ist in der Literatur nie beschrieben worden. Und da ist die Impfung per se eigentlich auch eine der besterforschtesten medizinischen Maßnahmen, weil man ja sehr genau hinschaut und weil in Deutschland zum Beispiel jeder Verdacht auf eine Impfnebenwirkung ganz konsequent dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden muss, beziehungsweise dem lokalen Gesundheitsamt. Und das leitet dann den Verdacht weiter ans Paul-Ehrlich-Institut.
Aber wie kommen dann die Leute darauf, dass sie sagen, es gibt Impfschäden? Also natürlich sieht man die Artikel unter den Posts, unter den YouTube-Videos. Aber ist es wirklich Ist es wirklich so? Also du sagst ja, es ist nicht so. Aber darum gibt's wieder weitere Artikel, die das doch behaupten.
Na gut, also häufig verlinkt wird natürlich die Sache mit dem Pandemrix in Schweden. Pandemrix ist ein Impfstoff gewesen, der gegen die Influenza-Pandemie H5N1 war es, glaube ich. H1N1, eins von beiden, also gegen die Schweinegrippe, im Jahr 2009 zur Verfügung stand. Und den hat man relativ großflächig verimpft und hat dann im Nachhinein festgestellt, oha, das scheint ja so, als gäbe es als Konsequenz die Nebenwirkung, dass einige Patienten Narkolepsie, also die Schlafkrankheit, entwickeln. Das ist aber nicht so. Und da muss man halt sagen, okay, ist die, es ist schon sehr, sehr schwierig, diese Studien richtig zu lesen. Und es ist viel, viel einfacher, vereinfacht zu sagen, na gut, okay, das sieht nach Narkolepsie aus und da ist die Impfung schuld und fertig ist. Es gab wohl sogar Gerichtsurteile, die das als Impfnebenwirkung deklariert haben, aber wissenschaftlich ist das falsch. Wissenschaftlich ist das tatsächlich nicht der Fall. Und das lässt sich auch ganz gut erklären.
Anhand was?
Soll ich das tun?
Ja, bitte.
Das ist ein bisschen komplizierter.
Ist egal.
Also, was ist passiert? Man hat mit diesem Impfstoff geimpft und dann hat man gemerkt, in der Nachbeobachtung, weil man beobachtet sowas ja relativ stark nach, hat man gemerkt, oha, es gibt jetzt Patienten, die leiden an Narkolepsie. Die sind also unglaublich müde, schlafen plötzlich ein. Das ist eine unheilbare und auch sehr schwere Krankheit. Und dann hat man erstmal gesagt, okay, das begann also alles mit dieser Impfung. Das ist eine Korrelation. Daraus lässt sich aber noch keine Kausalität ableiten.
Kannst du vielleicht erklären, was Korrelation und Kausalität ist?
Korrelation bedeutet, ich trinke heute, ich esse mein Essen auf, das Wetter wird morgen schön. Das ist eine Korrelation. Ja. Wenn das 5-mal hintereinander passiert, dann korrelieren die Dinge miteinander. Die haben miteinander aber nichts zu tun. Und das heißt, es gibt keine Kausalität. Jetzt hat man dann erstmal eine Korrelation festgestellt und es gibt auch Korrelationen, wo es Kausalitäten gibt. Zum Beispiel, ich werde verprügelt, kriege eins auf die Nase und meine Nase ist gebrochen. Da ist eine eindeutige Kausalität dahinter.
Ja.
So, vereinfacht gesagt. Und jetzt hat man das beobachtet und hat gesehen, oha, das scheint ja mit der Impfung zu tun zu haben. Und es gibt auch eine Theorie, beziehungsweise sogar mittlerweile einen Nachweis, woran das liegen könnte, nämlich es ist ein Autoimmunprozess. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Oberflächenantigene auf ihren Zellen und diese Oberflächenantigene werden durch Antikörper gegen dieses Schweinegrippe-Virus angegriffen und dadurch entsteht diese Narkolepsie, diese Schlafkrankheit. Das trifft aber nur auf wenige Menschen zu. Das ist jetzt nicht so, dass wir alle diese spezielle genetische Variante haben, sondern es sind tatsächlich nur wenige. Also das sind ungefähr einer von knapp 18.000 oder so.
Okay.
Also das ist der Hintergrund. Und dann denkt man, okay, dann scheint es ja wirklich was mit der Impfung zu tun zu haben. Und dann scheint das ja wirklich eine schicksalshafte Langzeitwirkung für einige Patienten zu sein. Aber, und dann schaut man weiter und dann fallen Ungenauigkeiten auf. Denn in China zum Beispiel wurden im gleichen Zeitraum auch ein Anstieg der Narkolepsie-Fälle beobachtet und die haben Pandemrix gar nicht verimpft. Das heißt, die hatten diesen Impfstoff überhaupt nicht, der ist nämlich in Asien gar nicht zugelassen worden. Und das ist schon so eine erste Ungenauigkeit, wo man sagt, oha, das so richtig passen kann das nicht. Und die Theorie dahinter, die sich daraus ergibt, wäre ja dann, okay, dann scheint das eine Nebenwirkung der Erkrankung für diese bestimmte Gruppe zu sein. Und durch die Impfung hat man diese Erkrankung praktisch getriggert. Und dann ist die Argumentation natürlich eine Güterabwägung. Was ist gefährlicher? Nicht impfen und das Risiko einzugehen, dass man dann an Schweinegrippe tatsächlich erkrankt. Oder impfen und das Risiko einzugehen, dass man diese Narkolepsie triggert, diese Autoimmunreaktion triggert, ohne aber überhaupt jemals krank gewesen zu sein.
Okay.
Ist aber immer noch nicht vorbei, die Geschichte.
Okay.
Denn dann haben so ein paar findige Wissenschaftler sich überlegt, na gut, dann vergleichen wir doch mal die Blutserien von den Geimpften und den nativ erkrankten Patienten und schauen, wie viele von den Geimpften haben diese Antikörper, die die Narkolepsie auslösen können. Und wie viele von den Geimpften haben die? Und dann sieht man, dass von den Geimpften nur ungefähr 4% diese Antikörper haben und 96% derjenigen, die Erkrankung durchgemacht haben. Das heißt, wenn ich diese Genvariante trage und stecke mich mit der Schweinegrippe an, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Narkolepsie entwickelt, zu einem viel, viel höheren Prozentsatz, als wenn ich mich impfen lasse. Das heißt, ich habe mit dem Impfen die Wahrscheinlichkeit, eine Narkolepsie zu bekommen, wenn ich denn diese Genvariante in mir trage, massiv reduziert. Mhm. Und jetzt wird aus einem Impfschaden, den man ableitet aus der Prävalenz, das heißt aus dem Vorkommen dieser Erkrankungen, wird plötzlich ein Schutz vor diesen Erkrankungen für diese bis dahin gar nicht identifizierte, aber jetzt bekannte genetisch homogene Gruppe, die diesen Rezeptor auf ihren Zellen haben. Das heißt, die Impfung hat die Leute nicht in die Narkolepsie getrieben als Nebenwirkung oder als Impfschaden, wobei ich dieses Wort dramatisch finde, sondern sie hat einen Großteil davor bewahrt.
Okay, krass. Ja, das, wenn man es so sieht, man weiß es natürlich nicht, ne? Also ich bin gerade ziemlich begeistert.
Yippie.
Von deiner Aussage. Und
Setzbar hat aber fair gestern Abend, hat das Ranga Yogeshwar falsch erklärt.
Okay.
Weil auch er die Studienlage nicht kennt.
Okay.
Wir haben uns heute nochmal explizit in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mich nochmal explizit mit den Studien auseinandergesetzt, habe auch nochmal meinen Kollegen, den Professor Breuer, der ja Mikrobiologe ist, dazu angerufen und gefragt, hey, wie siehst du das? Und das ist die Wahrheit dahinter.
Wow, okay, krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte schon, es steckt ein bisschen Wahrheit dahinter, aber dass sich das so gut erklären lässt anhand dieser Studien, bin ich doch überrascht.
Es ist eben nur auf den ersten Blick,
ja,
so wie es scheint. Und das erklärt natürlich auch immer die Kommentare. Das sind Menschen, ohne denen zu nahe zu treten zu wollen, obwohl sie mir zu nahe treten, die keinen medizinischen Background haben und die keinen wissenschaftlichen Background haben. Und ich kann nicht als
Laie,
sie ihren Beruf hier ein, eine wissenschaftliche Studie beurteilen, für deren Beurteilung ich Grundkenntnisse brauche, die ich über Jahre und Jahrzehnte zusammensammeln muss. Das geht nicht.
Das ist auch total überhaupt gar nicht schlimm, dass man das medizinische Wissen nicht hat. Aber dann sollte man halt diese Aussagen lassen. Und wie du es jetzt gerade erklärt hast, es ist ja eigentlich gut, ja, wie es ist, ne?
Also, so ist das.
So sollte man es auch einfach akzeptieren und gut, dass wir es auf jeden Fall jetzt geklärt haben.
Und das
jetzt,
ist ganz kurz noch zu den Zahlen. Wir haben das auch nochmal ausgeführt. Von 6 Millionen verimpften Patienten, schätz mal, wie viele davon ins Krankenhaus kamen wegen einer Nebenwirkung der Impfung, sei es Allergie oder schwere Rötungen mit Infektionen und so weiter und so fort. Von 6 Millionen.
Du und deine Schätzungen, ich habe keine Ahnung. Also du sagst ja, einer von 18.000 hat es bekommen, nachdem...
Bei Pandemics.
Genau.
Aber von 6 Millionen Impfungen generell. Bei Nachbeobachtungen.
Okay. Oh Mann, ich bin so schlecht im Schätzen.
Ungefähr, nur so ein ungefähren Wert.
Ich sag mal, weiß ich nicht, 200?
Es waren 12. Davon hatten 2 einen etwas schwereren Verlauf. Okay. Es gab 0 Tote und 0 Langzeitschäden.
Okay.
Es gibt keine Impfschäden.
Okay.
Ja. Es gibt Nebenwirkungen, aber es gibt keine Impfschäden. Vielleicht kann man ja noch mal ganz kurz hier falls dich das interessiert, mal aufgreifen, woher diese Theorie der Impfschäden eigentlich rührt.
Ja, erzähl mal.
Und zwar gab es da einen Arzt, der mittlerweile kein Arzt mehr ist, weil man ihm auf Basis der folgenden Ausführungen die Approbation entzogen hat. Das war der Herr Wakefield. Und der Herr Wakefield hat in den 70er Jahren mit einer Studie, die nicht mal 20 Leute einschloss, versucht zu zeigen, dass Patienten, die geimpft wurden, in dem Fall war es, glaube ich, gegen Mumps, Masern, Röteln, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, müsste ich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall hat er versucht, mit dieser Studie zu zeigen, dass diese Patienten ein höheres Risiko haben, Autismus zu bekommen. Mhm. Und das hat ja jeder schon mal gehört. Dieses Impfen verursacht Autismus, auch wenn es Blödsinn ist, das hat sich ja irgendwo eingebrannt. Das ist das, wo ich immer sage, unsere Freunde aus Baden-Württemberg sagen, das hat ein Geschmäckle hinterlassen. Ne? Mhm. So. Es kam dann raus, dass Wakefield über 500.000 Pfund damals für diese Studie bekommen hat, und zwar von Anwälten autistischer Kinder, die versucht haben, Schadensersatzklagen gegen den Hersteller der Impfung durchzubekommen. Die Studie war von oben bis unten gefälscht. Alle Mitautoren hatten sich relativ zügig distanziert von der Studie. Wakefield hat seine Approbation verloren und tourt seitdem umher als Impfgegenprotestant, weil er gar nichts mehr machen kann. Und er ist übrigens ein guter Kumpel von Donald Trump.
Oh, ja. Okay, alles klar.
Daher kommt gut. Das. Und das ist Wahnsinn, weil das sich einnistet in die Gehirne der Menschen und einfach nicht mehr rausgeht.
Ja, Negatives brennt sich halt schneller ein als etwas Positives, das stimmt schon. Du hast ja gerade gesagt, du eignest dir das Wissen in deinem Studium an, danach noch, du liest Studien und so weiter. Jetzt kam die Frage, wie viel lernt ihr denn im Studium über Impfen? Das hat mich tatsächlich auch interessiert.
Viel. Es geht nicht nur, ich habe sogar so ein Büchlein hier, da hinten. Es geht nicht nur um das Studium, sondern ich mache ja jetzt in Kürze meine Facharztprüfung. Mhm. Und auch da muss ich also als Facharzt für Allgemeinmedizin wirklich viel über das Thema Impfen wissen. Ich würde durchaus behaupten, dass ich auch viel über das Thema Impfen weiß. Und im Studium hat das natürlich einen großen Stellenwert, gerade in Anbetracht der Wichtigkeit und der Notwendigkeit, die Impfen innehat im Rahmen der Bevölkerungsgesundheit. Mhm. Wird das natürlich unterrichtet und ist auch wichtig. Klar, in 6 Jahren Studium muss man alles noch ein bisschen lernen. Also ich würde sagen, man lernt über das Thema Impfen ungefähr so viel wie über das Thema Dickdarmkrebs, die rudimentären Dinge. Und wenn man sich dann später im Berufsleben damit beschäftigt und damit auseinandersetzen muss, dann lernt man mehr. Ich persönlich bin an einem Punkt aufgrund meiner Facharztausbildung, wo ich zu diesem Thema sehr viel weiß, weil ich es auch täglich tue, täglich Impfberatungen durchführen muss und da sehr genau wissen muss, wann man wie welchen Impfstoff empfiehlt und verimpft.
Ja, also du bist ja auch jeden Tag wirklich, kann ich ja bestätigen, hier im Medikcenter Aussichtsplatz und berätst deine Patienten.
So ist das.
Genau. weiter geht's. Das war's eigentlich schon von den Fragen her. Du hast eigentlich. Fragen wollte. DNA. Die DNA kann durch den mRNA-Impfstoff verändert werden.
Ja, also da muss ich ja sagen, ich habe ja viele Freunde, die so auch labortechnisch unterwegs sind und die lachen sich da schon immer völlig kaputt. Weil das ist grotesk. Vielleicht, aber ich habe es im Video schon erklärt zur Einordnung. mRNA ist Messenger-RNA. Das ist eine Sequenz, auf der steht, wie baue ich ein bestimmtes Protein zusammen. In dem Fall das Spike-Protein. Und diese Messenger-RNA wird sofort, wenn sie nicht an ein Ribosom andockt, wo sie übersetzt wird in Protein, wird diese Messenger-RNA sofort durch RNAsen, das sind Enzyme, die dafür verantwortlich sind, abgebaut. Mhm. Das heißt, die überlebt nicht lang im Körper. Jetzt ist die Idee, es gibt ja ein Enzym mit dem Namen, da haben sie wieder gegoogelt und geguckt, oh mein Gott, sowas gibt es ja. Ein Enzym mit dem Namen Reverse Transkriptase. Das heißt übrigens auch Reverse Transkriptase PCR. Also das kommt da auch mit vor. RT-PCR. Okay. Und dieses Enzym kann RNA in DNA umkodieren. Das haben einige Viren mit an Bord, nämlich bestimmte RNA-Viren. Was viele nicht wissen, Viren hinterlassen, wenn wir uns einmal infiziert haben, in unserem Genom nämlich ihre Spuren. Das heißt, jeder Schnupfen oder vielleicht nicht jeder Schnupfen, aber der ein oder andere Schnupfen, den du hattest oder wenn du dich mit irgendeinem anderen Virus ansteckst, die integrieren sich zum Teil in unser menschliches Erbgut. Das machen Viren so. Das haben die schon immer gemacht und man weiß nicht genau wie viel, aber ein bestimmter Prozentsatz unserer DNA besteht tatsächlich aus Virus-RNA und DNA, okay, weil die sich da rein integrieren und die bringen ihre Reverse-Transkriptase mit. Das heißt, die haben ihre Reverse-Transkriptase an Bord und produzieren ihre Proteine, die sie für ihre Replikation, also für ihre Vervielfältigung brauchen, indem sie ihre RNA in DNA umschreiben und die DNA dann von der Wirtszelle ausgelesen wird und Proteine produziert werden. So funktioniert das. Das SARS-Coronavirus 2 hat aber keine reverse Transkriptase und selbstverständlich ist in der Impfung auch keine reverse Transkriptase und selbst wenn da eine drin wäre, könnte man diese mRNA-Stücke, die verimpft werden, gar nicht in die DNA einbauen, weil wir brauchen bestimmte Primer-Proteine und beziehungsweise ja Primer-Codes an der DNA, die dann von bestimmten Proteinen angedockt werden, damit sie in die DNA eingebaut werden können. Das ist alles furchtbar kompliziert, klingt nicht nur so, es ist kompliziert und da steckt eben auch wieder der Teufel im Detail. Es wird gelesen, es gibt diese reverse Transkriptase, es wird gelesen, die kann RNA in DNA umwandeln, ergo muss die RNA-Impfung unsere DNA ändern oder schädigen. Mhm. Aber das ist nicht so und das hat auch keiner ein Interesse daran. Klar ist, der RNA-Impfstoff ist neu, sowas gibt es noch nicht. Es ist wahrscheinlich eine große Chance für die Medizin. Es ist kein super sicherer Impfstoff, der wie andere über 10 Jahre getestet wurde. Aber wir haben momentan auch kaum eine andere Wahl. Und wenn man sich jetzt entscheiden muss zwischen RNA-Impfstoff und Nicht-RNA-Impfstoff, da muss man halt gucken, was die Studien sagen. Das muss jeder individuell entscheiden. Aber wir brauchen diesen Impfstoff. Dieser Impfstoff ist da und wir müssen uns jetzt wenig Sorgen darum machen, dass die halbe Welt dann plötzlich mit mutierter Zombie-DNA rumläuft. Und danach klingt es ja. Und das ist absurd.
Ja, wo man auch sagen muss, die Pharmakonzerne würden ja keinen Impfstoff rausbringen, der DNA ja verändert. Das wäre ja vollkommen kontrovers.
Das wäre geschäftsschädigend.
Ja, ja, das ist ja wirklich nicht realitätsnah.
Nur als Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben noch so eine Art kalten Krieg, den wir nicht haben, aber trotzdem sind wir jetzt nicht die besten Freunde von den Russen oder so. Ja, und die Russen werden sich unseren Impfstoff natürlich angucken. Und die werden natürlich gucken, können sie hier irgendwelche sozialen Unruhen befeuern oder so. Und wenn die dann hergehen und sagen, oh, guck mal, der Impfstoff kann eure DNA verändern oder irgendein anderer politisch nicht opportuner Staat oder so. Also es wäre blanker Selbstmord von der Industrie, von der Politik und überhaupt da einen Impfstoff zu produzieren, der auch nur in Ansätzen bewusst schädigt.
Ja, genau, so ist es. So, ich denke, wir haben jetzt alle Fragen geklärt vom
Echt, Video. Echt, waren es nur so wenige?
Ja, es waren nur so wenige und deine Ausführungen waren sehr hilfreich.
Ja, danke schön.
Also ich muss sagen, jetzt sollten eigentlich keine Fragen mehr aufkommen und wir hoffen auf schönere Kommentare. Und wir freuen uns auch bei jedem schönen Kommentar. Wir kommentieren ja auch immer direkt zurück.
Es ist zu befürchten, dass das nicht viel bringt, weil Fakten natürlich solche Leute nicht wirklich... Das finde ich ja so spannend in unserer heutigen Welt. Es gibt halt tatsächlich eine immer größere Gruppe an Menschen, die schlicht faktenresistent sind. Die interessieren sich nicht für Fakten.
Ja.
Die interessieren sich nur, und da muss ich jetzt wieder irgendwie Pablo so ein bisschen ins Spiel bringen, der ja über Narzissmus geschrieben hat. Die interessieren sich nur für sich und ihre Fakten.
Ja, ist auch vollkommen wurscht. Also mir ist es zumindest wurscht. Wir wissen ja, was die Studienlage ist und so ist es einfach.
Yippie-yay.
Ja. Zu den neuen Corona-Regeln, die heute ab dem 1.12. gelten, wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, ist mir aufgefallen, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, dass freitags die Corona-Zahlen immer super, super hoch sind. Wieso sie nur freitags so hoch sind und wieso nicht Donnerstag oder Mittwoch, wird am Wochenende nicht getestet?
Also Freitag sind die Zahlen tatsächlich immer höher. Das ist lustig, wenn man sich diese Kurve so anguckt, die geht immer hoch und runter.
Ja.
Das liegt daran, dass Freitag die ganzen Ergebnisse aus der Woche, das dauert ja bei manchen einen Tag, bei manchen 3 Tage, bis das Ergebnis da sind. Und die werden dann natürlich immer kumulativ zusammengemeldet. Das heißt, wenn Samstag die Ämter offen hätten, dann wäre da noch mehr los wahrscheinlich. Und am Wochenende wird natürlich deutlich weniger getestet. Da wird über den ärztlichen Bereitschaftsdienst und über die Testzentren getestet, aber nicht über die Hausärzte. Und auch da ist am Wochenende natürlich bei den Testzentren weniger Betrieb, weil die Leute natürlich tendenziell irgendwie irgendwie unter der Woche dahin gehen. Das ist irgendwie einfach so. Und dann haben die Gesundheitsämter zu. Und die ganzen Meldevorgänge sind am Wochenende sehr träge. Also wir leben halt in Deutschland immer noch in einem Wochenendstart. Am Wochenende ist hier Wochenende.
Hey, das sage ich auch immer.
Und das erklärt, warum die Zahlen da so undulieren. Deswegen nimmt man auch so einen Wochenschnitt. Und am Freitag sind die Zahlen halt eigentlich am belastbarsten, weil da die realen Zahlen der Woche wirklich ankommen und anfluten.
Also müsste man theoretisch die Zahlen vom Freitag ein bisschen auf die Woche verteilen, sozusagen.
Naja, genau. Wenn du sagst, Freitag hast du 20.000 Neuinfektionen, dann haben die sich ja nicht Freitag neu infiziert, sondern da sind das irgendwie 10.000 vom Montag und 3.000 vom Dienstag und wenige vom Donnerstag. Also das ist ja immer nur wirklich, das muss man ja auch als statistischen Wert sehen und auch als solchen begreifen.
Ja. Jetzt habe ich mal die Zahlen verglichen zu letzter Woche. Wir sind ungefähr gleich geblieben. Das heißt, die Maßnahmen, ja, sind okay, bringen aber dementsprechend nichts. So, jetzt gibt's
sie bringen schon was. Das exponentielle Wachstum ist vorbei.
Ja, aber sie senken sie nicht, sage ich jetzt mal so.
Das stimmt.
Jetzt gibt es neue Corona-Regeln. 5 Personen mit maximal 2 Haushalten und das Ganze bis zum 23. Dezember aktuell hier in Bayern. Genau. Danach zählt 10 Personen und verschiedene Haushalte bis zum 1.1.2021. Macht das Sinn? Was sagst du dazu? Also 10 Tage ist ja dann quasi, oder nicht ganz 10 Tage, also über eine Woche ist dann ist das ganze Land offen.
Also ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube auch, dass die Reduktion der Kontaktpersonen auf 5 keinen Sinn macht, also keinen übergeordneten Sinn. Ja, wir haben jetzt diese Abflachung der Kurve, aber die Zahlen nach unten werden wir so nicht drücken. Das zeigt sich schon allein, wenn wir uns die Ausnahmen anschauen. Und Ausnahmen sind natürlich die Büros, der Beruf. Also das darf alles weitergehen wie bisher. Mhm. Und wir beide sitzen jetzt hier zusammen. Und wenn ich heute früh wieder am Bahnsteig, habe gedacht, mein Gott, eigentlich muss man es filmen und für unsere wunderbare DocPod Instagram-Seite zur Verfügung stellen.
Bitte folgen, da laufen
Massen an Leuten eng aneinander. Im Bus sind die Leute eng aneinander, in der Bahn sind die Leute eng aneinander, im Büro sind die Leute eng aneinander. Wir haben hier in der Praxis jetzt die Regel, wir versuchen uns ein bisschen am Einzelhandel zu orientieren. Also wir lassen nur 3 Leute hier rein, einen an der Anmeldung, einen ins Wartezimmer, einen im Sprechzimmer. Und der Rest steht draußen und wir haben draußen ein Hygienekonzept, wo die Leute praktisch warten müssen an bestimmten Wartehaltestellen und dann nach da rein und nach dort raus. Es hält sich überhaupt kein Mensch daran. Wenn wir die Tür aufmachen, dann hast du eine riesen Menge, die aufeinander hockt. Und da sind halt, wenn da mal einer dabei ist, dann infizieren sich die Leute halt. Und deswegen glaube ich, dass all diese Maßnahmen am Ende nicht viel bringen. Was am Ende was bringt, ist zu sagen, zu die Lunte. Interessant wäre auch, wie man das in der Slowakei gemacht hat, zu sagen, man macht bevölkerungsweit so einen Antigentest. Und da hat man das nämlich so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wer mitmacht und negativ ist, darf normal weitermachen. Wer mitmacht und positiv ist, muss eine Woche in Quarantäne oder 10 Tage. Und wer nicht mitmacht, muss auch eine Woche in Quarantäne. Ah. Dann haben wir praktisch einen Lockdown für Erkrankte und Unwillige gemacht.
Okay.
Und das war ganz clever. Und wer dort diese Quarantäne gebrochen hat, hat 1.500 € zahlen müssen. Das ist für slowakische Verhältnisse, wenn du hier sagst, 10.000 Euro.
Okay.
Und die Slowaken haben mitgemacht. Ja. Und was machen die Deutschen? Sie maulen rum.
Aber weiß man schon, ob das in der Slowakei was gebracht hat?
Mega viel. Die Zahlen sind in den Boden gestürzt.
Okay, krass. Ja, keine
aber wir diskutieren darüber, ob sich 5 oder 10 Leute treffen dürfen.
Ja, ich weiß auch nicht.
Behalten die Bahnen offen und behalten und es gibt ja dann immer diese netten Empfehlungen. Wir empfehlen, den Nahverkehr zu vermeiden. Wir empfehlen, Homeoffice zu machen. Mhm. Ja,
Ja, in Deutschland ist es nochmal ein bisschen alles anders, ne? Die Demokratie und so weiter. Natürlich ist es alles.
Slowakei ist auch eine Demokratie.
Ich weiß, aber haben die da nicht ein bisschen weniger zu sagen als hier?
Eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht. Also das war ja früher die Tschechoslowakei und dann hat sich das in Tschechien und die Slowakei getrennt und ich kenne mich in Tschechien gut aus und da haben die Leute genauso viel zu sagen wie hier. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in der Slowakei nicht arg anders ist, wer das anders sieht oder anders weiß. Vielleicht uns einfach mal bei Instagram einen Kommentar hinterlassen, aber ich wüsste nichts anderes. Also ja. Die haben schon auch Demokratie. Hm. In China haben sie keine Demokratie. Da feiern die Leute wieder wild miteinander und ohne jede Abstandsregeln, weil nicht notwendig.
Okay. Jetzt gibt es ja in Nürnberg Kontaktbeschränkungen, weil der Inzidenzwert über 300 ist. Das gleiche gilt jetzt auch für Passau, meine ich. Liegt beides in Bayern. Wir sind ja natürlich
Nürnberg ist die erste Stadt, wo es wirklich so hoch ist, habe ich jetzt gerade gelesen.
Ah ja, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass wir zu Hause bleiben sollten und nur aus einem triftigen Grund die Wohnung verlassen sollten. So, jetzt sind aber trotzdem noch alle Geschäfte in der Stadt auf, habe ich gehört. Also man darf Weihnachtseinkäufe machen. Im Endeffekt ändert es nichts. Wenn ich halt dann in die Stadt gehe, man darf nicht bummeln, aber wenn mich jemand anspricht, sage ich doch dann einfach, ja, ich mache Weihnachtsgeschäfte.
Ja, das ist so ein bisschen genau das, was ich gerade gesagt habe. Also der Sinn hinter diesen Maßnahmen wird verfehlt und das werden wir böse bereuen. Hm. Also ich glaube, Weihnachten wird so eine richtige... Ich freue mich auf Weihnachten und ich möchte auch mit meiner Familie feiern.
Ja, klar.
Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man hier vor Weihnachten einfach nichts macht, dass die Politik einfach nichts tut. Das muss man so hart sagen. Die labern viel rum. Und es wird so getan, als tue man was, aber im Endeffekt wird nichts getan, um so ein paar Wahnsinnige zu befrieden und natürlich auch um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass sich die Infektion jetzt nochmal so schön ausbreiten wird in der Masse und Weihnachten wird das Ganze nochmal explodieren. Wir werden im Januar einen Lockdown haben, wie wir ihn nie hatten, weil zu Weihnachten trägt es jeder schön in die Familie. Der eine fährt nach Mecklenburg, der andere fährt nach Baden-Württemberg, der nächste fährt nur nach Passau. Und also,
ja, es wahrscheinlich.
Ich sag's immer wieder, das Wort Politikversagen ist für diese Situation einfach erfunden worden.
Ja. Abgesehen von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, gibt es tatsächlich ein paar Einschränkungen, die jetzt noch zusätzlich dazukommen. Und zwar gibt es Maskenpflichten auf weiteren Plätzen. Der Konsum alkoholischer Getränke ist komplett untersagt. Und ab kommender Woche, also am 7. Dezember, werden in Unterricht, also ab der 5. Klasse, keine Präsenzunterrichte mehr stattfinden, in dem Maße, wie wir es kennen, sondern wieder so ein Teil. Irre. hybride Unterricht stattfinden. Und bei Abschlussklassen wird es auch nochmal anders sein, aber da ist noch nicht so richtig geregelt. Und die ganzen Unis sind zu, merke ich auch, aber war auch schon davor so.
Ja, und dann können die Studenten, ist jetzt blöd gesagt, ne, aber dann können die Studenten halt schön Weihnachten shoppen.
Ja. Also,
gemein ist, weil den Studenten geht's halt wirklich schlecht. Die haben halt wirklich irgendwie jetzt seit einem Jahr keine Nebenjobs mehr und ich glaube, denen ist nicht nach Weihnachtsshoppen zumute. Das
nehme ich auch
muss
an,
man
ja.
schon auch deutlich sagen.
Ja.
Und ja, der Wirtschaft geht es schlecht und das ist alles Mist und ein stärkerer Lockdown wäre noch mehr Mist. Aber wenn man sich langfristig darauf konzentrieren möchte, das so zu handhaben, dann hat man keine Wahl. Die einzige Alternative ist, dass man sagt, okay, man macht es dann doch jetzt anders und fährt eine andere Strategie, wie auch immer die aussehen sollte. Beispiel Slowakei. Was wir machen ist, wir warten panisch auf die Impfung und hoffen, dass sie kommt. Und wenn sie kommt, gehen wir davon aus, dass sich viele impfen lassen. Wir bauen jetzt Impfzentren auf, um die Leute en masse und en bloc zu impfen. Und ich habe so die Befürchtung, dass viele das gar nicht wollen. Und das wird, glaube ich, zum nächsten Problem. Würde ich direkt die Frage mal an dich geben, würdest du dich jetzt sofort impfen lassen, wenn du könntest?
Das ist echt eine gute Frage. Und darüber habe ich schon sehr oft nachgedacht. Dadurch, dass ich ja dich habe... du mir die Sache immer so schön erklärst, wäre ich schon bereit, mir das zu impfen, ja. Wenn ich allerdings jetzt keine Ahnung habe und alle sagen, man weiß nicht, diese Art von Impfstoff wurde noch nie zugelassen und es gibt noch nichts in dieser Art, würde ich schon sagen, okay, ich werde mich jetzt vielleicht nicht impfen lassen. Also ich bin sehr geteilter Meinung, tendiere aber eher, es zu tun.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Oder hast du noch Fragen für heute?
Ich habe keine Fragen mehr.
Dann hoffe ich, dass wir insbesondere mit dieser blöden Schweinegrippe-Geschichte aufräumen konnten.
Ja.
Und denkt daran, unser Kanal, der steht für euch immer zur Verfügung. Unser Instagram-Kanal, unser YouTube-Kanal. Bleibt uns treu bis nächste Woche. Gesund bleiben und geht achtsam mit euch um.
Geht achtsam mit euch um. Bis nächste Woche.
Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.